voll krass. Also ich weiß nicht, was euch bewogen hat, zu so einem Thema zu kommen. Sturm und Steine. Gute Güte. Kann denn Glaube wirklich so radikal sein? Kann das denn wirklich sein, dass Gott möchte, dass wir Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen haben, dass wir vielleicht sogar bedroht werden? Ist denn das überhaupt vorstellbar? Wenn jetzt einige sehr viel ältere unter uns wären, aber ich weiß nicht, wo so die Altersobergrenze bei uns ist. Das gab es sogar in Deutschland, Sturm und Steine für Christen. Ich habe mir das an verschiedenen Stellen, als ich Pastor war, von älteren Geschwistern erzählen lassen, wie das früher vor 70 Jahren in Deutschland so war, dass Konfirmandenkinder auf dem Weg zum Konfirmandenunterricht von den Eltern begleitet wurden, weil HJ-Jungs mit Steinen nach diesen ewiggestrigen Christen geworfen haben. Aber heute in Deutschland, da können wir uns das nicht vorstellen. Sturm und Steine. Voll krass. Was ist das? Was interessiert euch an so einem Thema? Ich habe dann gesucht in der Bibel, wo gibt's denn eine Bibelstelle? Also ich habe Glück, bei mir im Programm steht keine Bibelstelle, durfte ich mir selber raussuchen. Aber es gibt nur eine Bibelstelle in der ganzen Bibel, wo beides in einem Vers vorkommt. Sturm und Steine, Apostelgeschichte 14, Vers 5. Und da wollen wir gleich einsteigen in dieses Kapitel. Aber ein paar Vorbemerkungen. Warum interessiert euch das Thema? Was ist das, was uns daran herausfordert? Jumiko, Jugendmissionskonferenz, bist du bereit? Bist du denn bereit? Bin ich denn bereit, wenn Nachfolge wirklich bedeutet, dass Steine fliegen können? Wir wollen jetzt aber auch nicht auf der anderen Seite irgendwie ins falsche Fahrwasser kommen und plötzlich solche werden, die jetzt Leid verherrlichen oder plötzlich geht es uns nur noch darum. Das Evangelium ist ja die Frohbotschaft. Leute, wie kriegen wir denn das beides zusammen? Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen und wenn wir das in der Tiefe verstehen, dann merken wir, hoffentlich merken wir das, es gibt nicht in der Bibel zwei verschiedene Themen, dass man das so oder so sehen kann. Es gibt in der Bibel nur diese eine Sache, dass Jesus dich und mich in seine Nachfolge ruft. Aber diese eine Sache, die hat zwei Seiten. Und die eine Seite ist, dass wir damit in das Leben eintreten, dass Gott uns damit segnet, dass ein ganz neuer Abschnitt, eine ganz neue Tiefe in unser Leben hineinkommt. Und die andere Seite ist das Sterben. Jesus sagt, da muss das Alte sterben, da müssen wir mit ihm gekreuzigt werden, da muss das vergehen und etwas Neues werden. Paulus sagt, das Alte ist vergangen, alles, ich bin ganz neu geworden. Das sind diese beiden Sachen. Und unser Problem, und darum brauchen wir das Zeugnis der verfolgten Gemeinde, unser Problem in Deutschland ist oft, das ist meine wirkliche Überzeugung, dass wir denken, wir könnten die eine Seite haben, ohne die andere. Das wäre klasse. Nur gut, nur leicht, nur Segen, nur Hilfe, nur besser. Aber das geht nicht. Diese beiden Seiten gehören zusammen. Und wir können in der Nachfolge nur dann leben, wenn wir auch den Preis der Nachfolge zahlen. Und darum, die Frage ist gut, bist du bereit? Dimitri, ein Junge, 7 Jahre alt, im Sudan. Er war entführt worden von den Muslimen und er war jetzt so eine Art Sklave und musste auf die Kamele aufpassen, der Muslime dort im Norden des Landes. Die Christen leben hauptsächlich im Süden. Der Dimitri hatte noch nie ein Kamel gesehen und jetzt sollte er als Hirte auf diese Kamele aufpassen. Dimitri war aus einer christlichen Familie, jetzt war er ein Sklave in einem muslimischen Haushalt. Und am Sonntag, er hatte gehört, da gibt's irgendwo so eine Untergrundkirche, wollte er sich bei diesen Christen, mit diesen Christen treffen. Dimitri, 7 Jahre. Und dann ist er heimlich dort ausgebüxt und ist in den Gottesdienst gegangen. Und als er dann wieder aufs Gelände des Moslems da zurückschlich, da wartete der schon auf ihn. Und sagte, Dimitri, wo warst du? 7 Jahre. Und der kriegt natürlich total Angst und sagt, ich habe mit meinen Brüdern Gottesdienst gefeiert. Das, was wir jetzt tun, was wir jeden Sonntag tun, was uns überhaupt nichts kostet. Und Dimitri weiß, wie gefährlich das für ihn ist im Norden Sudans. 7 Jahre. Und er sagt zu diesem muslimischen Sklavenbesitzer, ich wollte mit meiner Familie Gottesdienst feiern. Und dieser Mann nimmt diesen Dimitri aufgebracht, wie er war, und sagt, das war ein ganz, ganz großer Fehler. Und dann nagelt er dem Kind die beiden Knie zusammen und die Füße an ein Brett. Dimitri hat das alles überlebt. 7 Jahre. Und dann hat einer unserer Freunde Dimitri gefragt, Dimitri, kannst du das vergessen? Denkst du noch daran? Und natürlich sagt Dimitri, ich denke jeden Tag daran. ist ja noch alles da, sichtbar. Und dann hat unser Partner gefragt, Dimitri, warum denkst du, hat der das gemacht? Und dann sagt er, ich glaube, der wollte sich über mich lustig machen und mich so darstellen wie Jesus. Dimitri, hast du diesen Mann? Ich treffe ihn oft auf dem Markt. Ich habe kein negatives Gefühl, ich hasse ihn nicht. Ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat und dass dieser Mann auch die Vergebung Jesu braucht. 7 Jahre. Bist du bereit? Wir können es ja kaum ertragen, wenn uns jemand einen Parkplatz wegschnappt. Wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt. Na mal ehrlich. Vielleicht ist das nur meine Veranlagung, aber ich bin so leicht aufbrausend. Und da wird ein 7-Jähriger an ein Stück Brett genagelt und die Knie werden ihm zusammengenagelt. Hast du diesen Mann? Nein. Gott hat mir vergeben und er braucht auch Vergebung. Freunde, da ist ein Reichtum für uns zu entdecken in der biblischen Verkündigung. Bist du bereit? Sturm und Steine. Aber hinter dem verbirgt sich die Möglichkeit, dass wir Gott auch nochmal ganz anders und viel tiefer kennenlernen. Und darum soll es auch gehen. Aber jetzt mal in den Text Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 5. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Obersten, also ihr merkt schon, das war jetzt kein Wind, sondern ein Sturm der Entrüstung, und sie ihn misshandeln und steinigen wollten, merkten sie es, Paulus und Barnabas, und entflohen in die Städte Likaoniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Also wenn ich genau geguckt habe, vielleicht wisst ihr es besser, der einzige Vers, wo Sturm und Steine in der Bibel zusammen vorkommen. Und Paulus hat das hier erlebt. Es erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Die Leute wollten Paulus steinigen. Und wenig später im gleichen Kapitel, dann tun sie das auch. Das kommt noch. Aber hier nicht. Sie wollen Paulus steinigen. Es erhebt sich ein Sturm der Entrüstung. Und was macht Paulus? Die Jünger können fliehen, Paulus und Barnabas. Das muss man sich mal klar machen. Die fliehen also, kommen in eine andere Gegend. Und was machen sie jetzt? Die machen gerade so weiter. Die machen gerade so weiter. Das kriege ich ja überhaupt nicht auf die Reihe. Wenn bei mir eine große Schwierigkeit ist, wenn bei mir irgendwas völlig schief läuft, dann ziehe ich mich zurück, dann muss ich ganz lange darüber nachdenken, war das jetzt meine Schuld, war das dessen Schuld, was geht denn da alles ab? Und die lassen sich gar nicht aufhalten. Die machen einfach so weiter. Das ist der einzige Vers, wo das zusammen vorkommt. Es gibt unzählige Beispiele von Christenverfolgung und von dem Leid um der Nachfolge Jesu willen im Alten Testament, im Neuen Testament. Die will ich jetzt nicht alle behandeln. Ich möchte mal einen Schritt höher gehen und sozusagen auf eine Metaebene stellen und in den folgenden Minuten darüber nachdenken, was das eigentlich ganz grundsätzlich bedeutet. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt unser Herz auftust, dass wir verstehen, wie deine Führung und Fügung in dieser Welt funktionieren und wie wir teil werden in deinem großen Plan. Amen. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Vortrag, ganz ehrlich, weil das ist ja nicht so angenehm und auch nicht so einfach, über Sturm und Steine, über Leid und über die, ich sag mal, Schattenseiten des Evangeliums zu sprechen. Und ich weiß, wenn ich fertig bin, dann sind sicher einige hier, die werden auch ein bisschen ärgerlich sein und sagen, also ist das nicht ein bisschen krass, muss man denn das wirklich so sehen. Und ich habe immer am liebsten alle sagen, war super, toll gemacht und so weiter. Aber das ist bei diesem Thema gar nicht so einfach. Und ich bitte euch, dass ihr euch einfach darauf einlasst und euch immer wieder, wenn ihr euch ärgert, vielleicht im Gebet fragt, Herr, ist da vielleicht doch was dran? Was willst du uns sagen? Paulus und Barnabas erleben hier Christenverfolgung, gerade so wie das heute unzähligen Christen weltweit geht. Und da ist schon das erste Problem. Wenn ich sowas höre von Christenverfolgung, ich nehme an, das ist bei euch nicht anders, dann regt sich sofort so ein Impuls, da muss man doch was tun, das kann doch nicht wahr sein. Geht euch das auch so? Und da möchte man eine Unterschriftenaktion machen, da möchte man einen Flashmob machen, das machen wir alles. Aber am Ende ist es oft ganz wenig, was wir tun können. Und manchmal ist meine Frage, ob ich dem Zeugnis der verfolgten Gemeinde nicht in gewisser Weise die Spitze abbreche, wenn ich sofort gucke, was ich jetzt tun kann. Das braucht Mut, mal einen Moment innezuhalten und einmal auszuhalten, was die Christen dort tun. Hellenbehane, Eritrea, ganz klar unmöglich, öffentlich als Freikirche zu evangelisieren. Sie hat das gemacht. Und wir hatten sie bei uns auf dem Missionstag und ein Journalist bei der Pressekonferenz, der sagt, warum hast du das denn gemacht? Total logische Frage. Hätte ich mich auch gefragt. Warum machst du das? Ist doch gefährlich. Und Helen sagt, wieso, ich verstehe deine Frage nicht. Jesus hat doch gesagt, ich soll das machen. Jesus hat gesagt, gib dein Zeugnis. Ihr sollt hingehen, ihr sollt das Evangelium in alle Länder bringen. Und das habe ich gemacht. Und natürlich, deswegen ist sie verhaftet worden, war in Containerhaft. Jetzt, da wollen wir was tun, aber halten wir das überhaupt aus? Ist das nicht ein bisschen extrem, Helen? Bist du nicht ein bisschen krass drauf? Muss denn das so sein? Und ich glaube, Jesus würde sagen, ja, so muss das sein. Nicht das mit der Gefangenschaft, da wollen wir helfen, wo wir können. Aber was Jesus möchte von Helen, das möchte er auch von dir und von mir. Und nun leben wir in Deutschland und es kostet uns kaum etwas, unseren Glauben zu bekennen. Und jetzt frage ich euch und ich frage mich das auch. Warum rede ich so wenig von Jesus? Warum? Und manchmal denke ich, will ich denn so schnell was tun für die verfolgten Christen, weil ich deren Anfrage an mich selber gar nicht mehr aushalte? Wie kommt es denn, dass wir als Christen in Deutschland so gar keinen Widerspruch zu erleiden haben? Kommt das auch daher, dass wir so gar nicht mehr öffentlich von Jesus reden? Ich frage das nur. Bei mir sehe ich da definitiv einen Mangel. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Aber natürlich, wir dürfen helfen und wir wollen ja auch helfen. Und da können wir viel tun. Wir können Trauernde trösten, wir können segnen, wir können in Liebe die Hand ausstrecken. Wir können Gefangene besuchen, das tun wir. Wir beten und helfen und wir lernen. Lernen? Ja. Wir lernen. Was machen die Apostel? Ich habe es gerade gelesen, als sie der Verfolgung entronnen sind. Sie machen gerade woanders weiter. Leute, können wir da was lernen? Nicht entmutigt aufzugeben, nicht das Handtuch hinzuschmeißen. Wir waren 7, 6 Jahre in der Mission, meine Familie und ich. Wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich gerade in Afrika angekommen war? Also, das ist total peinlich, aber ich sag das mal, das ist wahr. Nach wenigen Tagen war das alles sowas von anders, als wie ich mir das gedacht habe. Und viele von uns, die wollen sich jetzt ja vorbereiten lassen. Geht mutig voran, aber rechnet damit, es wird nochmal ganz anders. Und nach ein paar Tagen, und ich schäme mich, aber so war's. Nach ein paar Tagen habe ich gedacht, hat ja gar keinen Zweck. Ich bin hier am falschen Platz, das ist alles so schwierig, das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, Gott, du hast mich hierher gerufen, warum ist denn das nicht vorbereitet? Warum ist denn hier so ein Durcheinander? Was soll denn das alles? Und dann habe ich einem Freund geschrieben und habe gesagt, kann es sein, dass wir hier auf dem falschen Platz sind? Gott sei Dank war die Antwort vernünftig. Kann es sein, dass du flüchten willst? Kann es sein, dass du feige bist? Kann es sein, dass du dich nicht drunter stellen willst? Kann das sein bei dir? Da, wo Gott dich hingestellt hat? Kann das sein bei mir, da wo Gott mich hingestellt hat, dass wir gar nicht unsere Frau, unseren Mann stehen? Aber diese Christen, Paulus und Barnabas, die lassen sich gar nicht abhalten von dem großen Auftrag der Weltmission. Die machen einfach weiter. Und wenn ihr hier Gespräche geführt habt mit Missionsgesellschaften und wenn ihr vielleicht euch aussenden lassen wollt, dann geht bitte nicht auf. Werft nicht das Handtuch. Schwierigkeiten werden kommen. Ich schäme mich. Wie leicht lasse ich mich abbringen vom Zeugnis für Jesus? Können wir von den Aposteln lernen? Also ich kann viel von den Aposteln lernen. Können wir von der verfolgten Gemeinde heute lernen? Ja, ich kann viel von der verfolgten Gemeinde heute lernen. Nur ein Beispiel. In 64 Ländern dieser Welt gibt es keine Religionsfreiheit oder eine stark eingeschränkte Religionsfreiheit. Und in diesen Ländern leben über 200 Millionen Christen. Und diese Christen sind ständig bedrängt, in Gefahr bedrängt und bedroht zu werden. Aber viele dieser Christen haben eine unglaubliche Freimütigkeit, von ihrem Glauben Zeugnis zu geben. Das ist krass. Äußere Unfreiheit, innere Freimütigkeit. In Deutschland leben, was weiß ich, wie viele Millionen Christen. Wir haben eine unendliche äußere Freiheit. Mehr Freiheit geht nicht. So viel Freiheit gab es noch nie für Christen in irgendeinem Land. Amerika vielleicht. Und wir haben eine solche innere Unfreiheit. Das ist ja schrecklich. Das ist ja gar nicht mit Vernunft zu erklären. Vielleicht sollten wir da mal beten. Herr, brech das, was mich da gefangen hält. Ist es Menschenfurcht? Ist es unsere Sucht immer nach Anerkennung? Was ist es? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe, dass wir in Ländern der Verfolgung mutige Bekenner haben. Und bei uns im Land der Freiheit ist unser Zeugnis oft so ängstlich und schüchtern. Und Paulus möchte uns wachrütteln. Paulus möchte uns sagen, worauf es wirklich ankommt. Und jetzt gehen wir auf die Metaebene. Paulus hat ja die Steinigung überlebt und was tut er als nächstes? Jetzt geht er hin und stärkt die Jünger. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wie macht er das? Vers 19 wollten sie ihn steinigen und sie dachten, er sei tot, haben sie ihn liegen gelassen. Vers 22. Wieder macht er einfach weiter. Er will die Brüder stärken. Vers 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Tolle Sache. Können wir verstehen. Aber wie macht er das jetzt? Und sagte, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Paulus stärkt die Jünger, indem er ihnen sagt, das wird ganz heftig. Paulus stärkt die Jünger, indem er ihnen reinen Wein einschenkt und sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wie passt das zusammen? Ihr Lieben, mal ganz vorweg gesagt, ein weichgespültes Evangelium kann uns nicht stark machen. Geht nicht. Ich kann euch alles Mögliche erzählen. Wenn es nicht von der Schrift abgedeckt ist, dann ist es vielleicht ganz nett, aber völlig unbedeutend. Es kann euch niemals stark machen. Der Glaube an Jesus macht stark. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und darum kann uns nur das, was wahr ist, was wirklich ist, stark machen. Und was ist wahr und was ist wirklich? Wahr und wirklich ist, dass wir durch Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Anders geht es nicht. Und es ist gut für uns, das zu wissen. Dann sind wir nicht überrascht. Und das Wissen um die wahren Zusammenhänge kann uns stark machen. Das ist gut für uns zu wissen, denn wenn uns Leiden trifft, dann könnten wir ja denken, das ist jetzt ein Betriebsunfall, so wie ich in Afrika. Das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Ich bin hier an der falschen Stelle. Gott, willst du das wirklich? Wenn wir das wissen, dann verstehen wir, das gehört zur Nachfolge dazu. Billiger ist Reich Gottes nicht zu haben. Wenn wir das wissen, dann können wir die Dinge, die uns widerfahren, richtig einordnen. Vielleicht fragen wir sonst Jesus, warum lässt du das zu? Ja, warum denn? Vielleicht, weil Jesus möchte, dass sich unser Glaube bewährt. Vielleicht, weil Jesus möchte, dass wir gerade so in das Reich Gottes eingehen. Definitiv, weil Jesus möchte, dass wir zum Leben durchdringen. Ein alter Film kann das vielleicht ein bisschen illustrieren. Man kann in einer Scheinwelt leben und sich da so richtig gemütlich eingerichtet haben und da gibt's kein Risiko und das ist ganz bequem. Einige von uns kennen, kann ich nicht empfehlen, weil der so brutal ist, aber die Matrix. Das ist eine tolle Welt, ist nur alles nicht echt. Und dann gibt's eine kleine Gruppe von Aufgeklärten und die weiß, wie die Welt wirklich aussieht. Katastrophal. Und dann gibt's einen, der ist noch in der Matrix, Neo, und der kann sich dann entscheiden, was will ich? Will ich in der Lüge leben oder will ich die Wahrheit erkennen? Und er entscheidet sich für die Wahrheit. Und mit der Wahrheit hört die Bequemlichkeit auf, aber das wahre Leben fängt an. Und ein bisschen so ähnlich ist das in der Nachfolge. Wir können uns ja ganz bequem in dieser Welt einrichten, aber das ist dann vielleicht eine Lüge. Ist Materialismus alles? Ist die nächste Beförderung alles? Geht's wirklich nur um Geld? Mein Haus, mein Auto, mein? Oder ist da noch mehr? Und die verfolgte Gemeinde stellt uns vor Augen, dass man ein erfülltes Leben in äußerster Armut führen kann. Und Paulus schenkt uns reinen Wein an und sagt, ja, so ist das in der Nachfolge. Das gehört dazu durch viele Bedrängnisse. Habt ihr euch mal gefragt, wie könnte man für den christlichen Glauben Werbung machen? Also stellt euch mal vor, wir könnten da für ganz wenig Geld auf dem Pragsattel da die Leuchtreklame kriegen. Was schreiben wir da jetzt hin? Komm zu Jesus, der löst all deine Probleme. Ein toller Werbespruch. Oder dein Gott ist tot, nimm doch meinen. Oder, ja, ich weiß nicht, fällt euch was ein? Würde einer von uns auf die Idee kommen, wenn wir schon mal den Pragsattel hätten, da mit der großen Leuchtreklame, dass wir sagen, das schreiben wir am besten hin, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Da würden wir denken, das turnt ja alle ab, das geht ja überhaupt nicht, das bringt ja überhaupt nichts. Aber es ist wahr. Und meine Sorge in Deutschland ist, manchmal versuchen wir, das Evangelium so ein bisschen nett zu verpacken, damit die Leute das leichter annehmen. Frage ist nur, was nehmen sie da noch an? Ein weichgespültes Evangelium kann nicht selig machen. Wie würdest du für den Glauben Werbung machen? Was würdest du sagen? Und Paulus bringt hier in Apostelgeschichte 14 das, was Nachfolge ausmacht, im Kern ausmacht, auf den Punkt: Wir gehen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes ein. Natürlich, das kann man nicht machen. Man kann keinen Werbespot machen, der das Evangelium mal so eben locker verkauft. Das geht überhaupt nicht. Aber was geht es, wenn Menschen, so wie du und ich, die Wahrheit, die sich in solch einem Wort verbirgt, vorleben? So wie Dimir, 7 Jahre im Sudan, der seinem Peiniger vergeben kann und ihm die Gnade Gottes wünscht. Durch viele Bedrängnisse, ja, Dimir hat das erlebt. Aber das andere hat er auch erlebt, in das Reich Gottes eingehen, frei werden von Hass und Bitterkeit. Und dann ist dieser Dimir so eine Art lebendiger Werbeträger. Und Jesus möchte, dass du und dass ich lebendige Werbeträger sind in dieser Welt, die seine Botschaft mit ihrem Leben in diese Welt tragen. Paulus und Barnabas und unzählige verfolgte Christen sind solche Vorbilder heute in der Welt. Paulus lebt das ja vor mit dem Leid und der Bedrängnis. Paulus predigt nicht Wasser und trinkt Wein. Paulus lebt das. Paulus wurde gesteinigt. Paulus hat Schiffbruch erlitten. Paulus war mit Löwen zusammen. Paulus wurde verfolgt und immer wieder bewahrt. Und schließlich starb er als Märtyrer. Wenn unser Glaube nicht echt ist, dann wird unser Glaube in schwierigen Zeiten Schiffbruch erleiden. Wenn unser Glaube stark sein soll, dann brauchen wir einen wahren Glauben. Ein Glaube, der auch Platz lässt für Schwächen, für Scheitern, für Leid und für Schmerzen. Falsche Versprechungen helfen uns nicht. Und das stärkste Beispiel dieser Art von Nachfolge gibt doch Jesus selber. Sein Weg führt vom Himmel auf die Erde. Wir kommen gerade von Weihnachten her. Und dann geradewegs ans Kreuz. Und in unserem Glaubensbekenntnis fassen wir das ganze Leben Jesu mit einem einzigen Verb zusammen. Gelitten. Gelitten. Und Jesus sagt, der Jünger ist doch nicht über seinem Meister. Wie kommen wir darauf in Deutschland, dass wir denken, Nachfolge sollte dazu dienen, unser Leben bequemer und einfacher zu machen? Im Zentrum der Botschaft des Evangeliums steht die Kreuzigung, die Folter und der Tod. Und trotzdem, oder gerade deswegen, zieht uns dieses Evangelium doch so unglaublich an. Weil wir spüren, das ist echt. Wie ist denn die Welt um uns her? Die ist doch so. Wir müssen doch die Augen zumachen. Wir müssen doch in einer Traumwelt leben, wie in der Matrix, wenn wir denken, es ist alles in Ordnung. Es ist doch schwierig. Es ist doch leidvoll. Und das Evangelium begegnet dieser Welt, so wie sie ist, und zeigt den Weg der Erlösung. Und er führt durch die Bedrängnisse hindurch in das Reich Gottes. Dafür steht das Kreuz. Durch viele Bedrängnisse. Mir ist aufgefallen bei diesem Blick von der Metaebene Apostelgeschichte 14, Vers 22. Vielleicht können wir das sogar auswendig lernen. So, wenn es euch ein bisschen lang wird, dann denkt doch mal über diesen Vers nach, lernt ihn auswendig. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Wollen wir mal probieren? Also, Bibelstelle, Text, Bibelstelle. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Danke. Vielleicht kann das ein Motto sein für uns in diesem Jahr. Dieser Weg, auf den wir als Christen gehen in der Nachfolge, das ist ein schmaler Weg. Und bei diesem Bild, das Jesus gebraucht von dem schmalen Weg, da kommt dieses Wort der Bedrängnis vor, dieser eingeengte Weg. Dieser Weg in der Nachfolge ist eng, ist schwierig. Natürlich am Ziel, da, am Horizont, das Reich Gottes, das ist überwältigend. Das Ziel lohnt sich, aber der Weg dahin ist mühsam, ist eng, ist eingeengt. Paulus weiß das. Und die Bibel, und ich möchte ein paar Bibelstellen nennen, dass wir nicht denken, das ist jetzt hier so eine Stelle und die Bibel sonst, die sieht das ganz anders. Die ganze Bibel berichtet von dieser Bedrängnis. Jakobus zum Beispiel, der sagt, es ist wichtig, Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das ist Gottesdienst, sagt Jakobus. Da sind Witwen, da sind Waisen, die leben in Bedrängnis, in Trauer. Das ist Bedrängnis. Besucht sie, das ist Gottesdienst. Oder Paulus schreibt an die Korinther von einer materiellen Not. Da geht es um die Geldsammlung. Und Paulus sagt, ihr sollt spenden, aber nicht so, dass ihr in eigene Not kommt. Bedrängnis, finanzielle Not. In diesen Bedrängnissen stehen wir in dieser Welt. Oder Jesus beschreibt das im Johannesevangelium mit den Wehen einer Mutter. Das ist Bedrängnis, diese Angst in den Wehen. Da geht es hindurch. Und in dem Wort von Jesus wird dann auch schon etwas von der Herrlichkeit, die hinter dem Leid steht, deutlich. In dem Moment, wo das Kind in dem Arm der Mutter ist, ich habe meine Frau gesagt, ist das wirklich so? Sie sagte, doch, es war so, jedes Mal. Mal gerade so, aber es war so. Das war schon schlimm mit den Wehen, aber wo das Kind im Arm war, da hat die Freude so überwogen, dass das Leid, der Wehen, der Schwangerschaft war alles vergessen. Bedrängnis, diese Wehen, diese Angst. Oder Paulus sagt im Korintherbrief, dieser innere Druck, psychisch, besorgte Herzen, Trübsal, Bedrängnis. Und dann leben wir in dieser Welt, wo wir finanzielle Bedrängnis haben, wo wir innere Ängste haben, wo es Waisen und Witwen gibt, wo es durch notvolle Krankheitserfahrungen hindurchgeht. Und dann sagt Paulus, dieser Weg ist der Weg in das Reich Gottes. Und im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 14, wo Jesus von der engen Pforte und dem schmalen Weg spricht, da ist das nochmal so, als Adjektiv sozusagen, eingeengt, bedrängend ist der Weg. Aber, und das ist das Evangelium, es ist der Weg, der zum Leben führt. Es ist der Weg, der zum Leben führt. Jesus möchte uns ja nicht zerbrechen, kaputt machen, krank machen, sondern er möchte, dass wir Leben haben im Überfluss. Eingeengt und schmal ist der Weg, ja, aber er führt zum Leben. Ein schmaler Weg, ein großes Ziel. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wisst ihr, das ist wichtig, damit ihr vorbereitet seid, wenn Krisenzeiten kommen in eurem Leben, dass ihr wisst, das gehört dazu. Das gehört dazu. Es gibt für dich und für mich in dieser Welt äußeren, inneren Druck. Das ist so. Und durch diesen Druck geht der schmale Weg und Jesus führt uns geradewegs zum Leben. Das ist auch so. Das ist auch so. Und ist ja heute Nachmittag bei uns nicht anders. Da sitzen ja hier, weiß nicht, wie viele wir sind, sitzen einige hier, viele vielleicht, die gerade jetzt inneren Druck haben. Die leiden. Die gar nicht wissen, wie das weitergehen soll. Die über der Berufungsfrage fast zerbrechen. Da ist so viel Druck und so viel Schweres. Natürlich freust du dich, Christ zu sein, aber dann ist da auch so viel Schweres. Und dann lass dir das doch sagen von diesem Bibeltext. Und das soll dich ermutigen, dass du das im Glauben fassen darfst. Das ist kein Betriebsunfall, sondern das gehört dazu. Deswegen wird das nicht gut. Aber die Verunsicherung kann aufhören. Das gehört dazu. Und in dieser notvollen Situation darfst du Jesu Nähe erfahren. Das ist das andere. Das gehört auch dazu. Die ganz großen Probleme in unserem Leben, die sind sofort gelöst, wenn wir zu Jesus kommen. Die ganz großen Probleme in unserem Leben. In dem Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben, ist die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit, die ist gelöst. Mir ist es immer wichtig, auch immer ganz kurz mal innezuhalten. Ich hoffe, wir haben das alle für uns so klar bekommen. Hast du diese ganz große Frage mal gelöst? Ist Jesus Herr in deinem Leben? Wenn nicht, dann lad ihn doch ein. Jetzt. Herr, sei du doch Hirte auch in meinem Leben. Ich brauche dich. Die ganz große Frage der Schuld in unserem Leben, die ist geklärt. Die hat Jesus ans Kreuz getragen. Aber auch da frage ich lieber nochmal, ist das in deinem Leben geklärt, die Schuldfrage? Sonst sag doch jetzt im stillen Gebet Jesus, Herr, ich habe gesündigt und das ist mir ganz leid. Bitte vergib mir. Wasch mich rein von aller Ungerechtigkeit und aller Untugend und schenk mir deinen guten Geist, deinen heiligen Geist. Schenk mir Freude an deinem Wort. Diese Fragen sind geklärt. Was ist meine Berufung? Da sind wir jetzt hier auf der Jumiko und da führt die Gespräche, das ist wichtig. An den Ständen sucht euren Weg im Gebet. Aber andere Fragen und Probleme, die fangen im Moment, wo wir Christ werden, überhaupt erst an. Redet mal mit Christen, die Muslime waren im Iran und so weiter. Was für Probleme da mit dem Christsein anfangen. Viele Bereiche unseres Lebens werden in dem Moment, wo wir Christ werden, komplizierter. Und darüber müssen wir auch reden. Sonst haben wir ein weichgespültes Evangelium. Wir dürfen nur versprechen, was von der Bibel gedeckt ist. Und die Bibel sagt uns, wir alle müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und das mag ich nicht. Und wenn das bei mir so ist, das ist mal eine Phase, dann komme ich sofort, warum ich her? Warum muss das jetzt passieren? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Herr, was soll denn das? Kannst du das nicht lösen? Kannst du das nicht wegnehmen? Ist das denn wirklich dein Weg? Und dann sind mir diese Probleme immer eine unwillkommene Störung. Das soll doch nicht so sein. Jetzt das auch noch. Und ich denke dann immer, denkt ihr das auch, wenn das erst vorbei wäre, wenn das jetzt endlich erstmal beiseite geschoben ist, dann. Dann kommt das nächste Problem. Ich denke oft, wenn der Chef nur ein bisschen einfacher wäre, dann könnte ich im Betrieb auch meinen Glauben bekennen. Wenn ich etwas mehr Geld hätte, dann könnte ich auch spenden. Aber so ist das Leben nicht. Sondern in den Schwierigkeiten, in den Nöten, gerade da, wo ihr steht, da soll sich unser Glaube bewähren. Und nochmal, ich will nicht irgendwie das Leid schönreden. Leid ist nicht schön, schrecklich, notvoll, furchtbar, dunkel, ganz dunkel. Aber durch diese Dunkelheit führt der Weg zum Leben. Wir sehen das so deutlich im Alten Testament beim Volk Israel. In der Wüste waren Schlangen, waren Feinde, war Hunger, war Durst. Furchtbar. Bedrängnisse. Niemand würde sagen, Hunger und Durst und Feinde und Schlachten. Ist gut. Ist furchtbar. Aber es war der Weg in das gelobte Land. Das müssen wir mal verstehen. Und das leben uns unsere bedrängten Christen vor. Die haben ihren Kompass ausgerichtet, die sehen das Ziel. Jetzt sagen manche von uns, ja, was soll denn das? Willst du die vertrösten? Nein, ist doch keine Vertröstung, das ist Trost, weil es wahr ist. Unser Leben hier wird vergehen. 50 Jahre, 30 Jahre, 2 Tage, was weiß ich, vielleicht habe ich auf der Rückfahrt einen Unfall. Aber ist unser Ziel bei Gott, dann kann das niemals mehr aus unserer Hand gerissen werden. Ich habe selber mal eine schwere Situation erlebt. War Pastor in einer Gemeinde und da lief alles schief und da waren sofort die Fragen da. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich es irgendwie ungeschickt gemacht? Was habe ich angestellt? Und dann habe ich gemerkt, ja klar, ich habe viel falsch gemacht, aber ich habe dort, soweit ich das konnte, treu das Evangelium verkündigt. Und ich habe gemerkt, im Kern war der Widerspruch auch der Widerspruch gegen die Botschaft, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und das erlebt die verfolgte Gemeinde wie durchs Brennglas hindurch. Sie tun nichts weiter, als von Jesus zu erzählen. Und auf einmal ist der Hass der Welt um sie. Es ist ein schmaler Weg. Und dieser schmale Weg ist der einzige Weg. Paulus sagt hier, habt es noch im Ohr, müssen. Gibt keinen anderen Weg. Dieser schmale Weg ist der einzige Weg. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache, ein unvermeidlicher Gedanke. Es wird so sein. Es ist so. Das ist nicht so, wir kennen das im Internet, wenn wir was kaufen, müssen wir immer Klick machen bei Geschäftsbedingungen, akzeptiert, Widerrufsrecht, so dass wir sagen, Leid, ja, nein, Nachfolge, mache ich mal lieber kein Häkchen, brauche ich nicht. Segen, Hilfe, Beistand, Vokabeltest, Durchkommen und so weiter, brauche ich, Gesundheit brauche ich, Geld brauche ich. So ist es nicht. Dieser Stress, diese Bedrängnis ist nicht nur Option, die wir so in der Nachfolge wählen könnten, sondern sie gehört dazu. Was ich am Anfang sagte, es ist eine Sache, es ist das neue Leben. Aber das heißt, dass der alte Mensch in den Tod gegeben wird, weil es eine leidende Welt ist, in der wir leben und weil es auch Teil des Ratschlusses Gottes ist. Wisst ihr, wie notvoll die Welt um uns her ist? Ist uns das überhaupt klar? Paulus schreibt im Timotheusbrief in Kapitel 3, Vers 12, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle müssen Verfolgung leiden. Oder Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, das ist ein Fakt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann die Christenverfolgung bei Nero. Und ich habe es vorhin gesagt, heute 64 Länder ohne Religionsfreiheit, über 200 Millionen Christen, die in diesen Ländern leben. Und es ist eine feindliche Welt, die das Evangelium und Gott und alles, was sein ist, hasst. Wilhelm Busch, der Erweckungsprediger zur Zeit des Nationalsozialismus, der hat nur von Jesus erzählt und irgendwie so ein bisschen eine praktische Anwendung gebracht. Und auf einmal war dann die Gestapo bei ihm auf dem Hacken und auf einmal war er als Staatsfeind angesehen. Gott sei Dank haben wir das im Moment nicht. Aber vor wenigen Tagen habe ich einen Christen, Rob, aus England getroffen und der war gerade im Gefängnis gewesen. Da habe ich gesagt, was hast du denn angestellt? Er hat gesagt, ich habe in Schottland evangelisiert auf der Straße und habe die Leute zu Jesus eingeladen. Mehr hat er nicht gemacht. Dann war da eine Frau mit lesbischer Empfindung und die ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, er hat mich angegriffen. Stimmte gar nicht. Es war wahrscheinlich der Heilige Geist, der sie überführt hatte, dass ihr Gewissen aufgeweckt war. Er hat das Thema überhaupt nicht angerührt. Er hat der Polizei gesagt, ich habe eine Aufnahme, ich nehme das immer auf, was ich rede. Hier könnt ihr euch anhören. Hat die Polizei nicht interessiert. Die Anzeige war da und er wurde verhaftet. Sein Rechtsanwalt hat ihm dann geholfen und er kam wieder raus. Aber so ist der Hass in der Welt. Und auch in unserer westlichen Welt spüren wir, wie der Wind so ein bisschen schärfer wird. Und das sollte uns nicht verwundern, sondern Paulus sagt es ja, wir müssen durch Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das gehört dazu, weil diese Welt eine gefallene Welt ist. Und das ist das Zweite, und da habe ich jetzt wieder ein bisschen Angst, das zu sagen. Es gehört dazu, weil es auch zum Ratschluss Gottes dazu gehört. Das verstehen wir vielleicht gar nicht. Wieso sollte Gott denn sowas wollen? Aber Gott hat auch diese notvollen Dinge in seinen Heilsplan eingeschlossen. Das deutlichste Zeichen dafür ist das Kreuz, dieses furchtbare Folterinstrument. Durch Gottes Gnade wird es zum Siegeszeichen unserer Erlösung. Bonhoeffer hat mal gesagt, ich bin überzeugt, dass Gott noch die schlimmsten Dinge in unserem Leben nutzen kann und etwas Gutes daraus machen kann. Nichts anderes sagt Paulus. Ich bin gewiss, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es gehört auch in den Heilsplan Gottes hinein. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Im 5. Buch Mose lesen wir einen Grund, warum das so ist. Da schreibt Mose, das alles, diese Wirrnisse in der Wüste, diese Schwierigkeiten, das passiert, das geschieht, damit kund würde, was in deinem Herzen ist. Und dann, etwas später schreibt er, Gott hat das zugelassen, auf dass ich dir kundtäte. Da lernen wir etwas über uns und über die Führung Gottes. Ihr Lieben, und das ist jetzt so ungefähr der Kern dessen, was ich sagen möchte. Ohne die Bedrängnisse und Schwierigkeiten in unserem Leben stehen wir alle in der Gefahr, der Verführung und der Lüge des Materialismus zu verfallen. Dieser Materialismus, der alle Menschen so sehr blendet. Wenn ich das nur alles habe, dann ist mein Leben gut. Wenn ich nur Geld habe, wenn ich nur dies habe. Und dann sagen uns die verfolgten Christen, das ahnen wir. Und deswegen beten wir für euch. Glaubt ihr das? Ich habe so oft Christen getroffen in den Ländern der Märtyrer, die mir sagen, du, wir beten für euch. Usbekistan, China, arabische Welt, Ägypten zuletzt. Wir beten für euch. Indien, wir beten für euch. Weil wir ahnen, dass ihr in dieser Gefahr steht, dass der Materialismus für euch alles ist. Wir sind versichert, wir haben ein bisschen Sparguthaben, wir haben Krankenversorgung und so weiter und so weiter. Aber es reicht nicht, dass wir unseren Glauben mit den Lippen bekennen. Und die Bedrängnisse, die auch uns nicht erspart bleiben, die zwingen uns dazu, in diese Krise hinein zu geraten. Und dann wird auf einmal deutlich, wie so ein Lackmustest, was trägt jetzt wirklich? Was trägt jetzt wirklich? Worum geht's wirklich? Ist ein Glaube, der trägt? Ist ein Glaube echt? Ist ein Glaube wahr? Seid getrost, sagt Jesus, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir hatten bei unserem Missionstag einen Christen da aus dem Iran, Gilbert Hosepian. Der hat erzählt, wie sein Vater ermordet wurde, wie er darunter gelitten hat, wie er nicht vergeben konnte und wie Gott dann auf einmal in seinem Leben Vergebung geschenkt hat. Und der hat mir solch einer Freude erzählt von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu den Muslimen, die seinen Vater umgebracht haben. Es sind vielen die Tränen gekommen. War ein sehr bewegendes Zeugnis. Gilbert Hosepian aus dem Iran. Was darf mich mein Glaube kosten? Kann ich auch jemandem vergeben, der mir Unrecht getan hat? Könnte ich mich auch von Gott gebrauchen lassen, sogar noch den Feinden das Evangelium zu bringen? Und darum brauchen wir das Vorbild der verfolgten Gemeinde, weil da Brüder und Schwestern sind, die uns das vorleben. Wo wir das sehen können, Fleisch und Blut. Jetzt will ich noch was sehr Gewagtes sagen, aber ich bin davon überzeugt, dass es stimmt. Durch die Jahrhunderte hat die Kirche nur darum überlebt, weil es immer einen kleinen Rest gegeben hat, der bereit war, auch noch den letzten Preis zu zahlen in der Nachfolge. Wie der Vater von Gilbert Hosepian, wie die mir im Sudan. Christen, die sich von nichts davon haben abbringen lassen, wenn ich nur Jesus habe. Durch diesen treuen Rest hat die Kirche durch alle Jahrhunderte überlebt. Und das Überleben der Kirche hängt heute auch davon ab. Lasst uns doch nicht so hochmütig sein, dass wir denken, die verfolgte Gemeinde würde nur überleben wegen uns. Ich glaube wirklich, die wahre, wirklich arme Kirche sind wir. Und da ist so viel, was wir lernen können. Wir können auch viel helfen, Gott sei Dank. Da ist so viel, was wir lernen können von der verfolgten Gemeinde. Und jetzt lädt uns Jesus ein, nicht nur lernen, sondern mitmachen. Der schmale Weg ist der einzige Weg, aber er führt durch die enge Pforte. Nochmal dieses Beengte. Und wo führt dieser Weg hin? Zum Leben. In das Reich Gottes. Und so wird aus diesem engen, notvollen, schmalen Weg letztlich eine Prachtstraße. Jesaja hat das mal gesagt, das ist die Bahn, der Weg, der heilige Weg, auf dem die Gemeinde gen Zion marschiert. Auf diesem Weg gehen unter unsäglichen Schwierigkeiten viele Christen, trotz aller Verfolgung, trotz aller Stürme, trotz aller Steine. Bist du mit auf diesem Weg? Bist du dabei? Bist du bereit? Das größte Vorrecht für mich, und damit schließe ich, ist, dass ich immer wieder zu diesen Menschen, den Brüdern und Schwestern fahren darf und sie besuchen darf in ihrer Not. Da muss man viel weinen, da kann man manchmal gar nichts sagen. Aber dass ich dann von ihnen lernen darf, wie sie ihren Glauben leben. Da komme ich immer beschenkt und gesegnet zurück. Und gerade kürzlich habe ich Christen getroffen, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Dieser starke Glaube, den sie mir dort vorgelebt haben, kenne ich gar nicht. Große Not, lass uns beten. Jesus hat verheißen, er wird es tun, er wird helfen. Dieser starke Glauben, Herr, gib mir diesen Glauben. Dieser Mut. Wir wollen einfach evangelisieren. Da war ein Mann, der geht immer wieder ins Arbeitslager. Da leben Nordkoreaner, die da Zwangsarbeiter sind. Da sind Wachen, die haben Hunde. Der geht da hin und bringt ihnen das Evangelium. Die Wachen hetzen die Hunde auf ihn. Er wird gebissen. Zieht sich zurück, wartet, bis die Wunden heilen und dann geht er wieder hin. Dieser Mut. Und dann diese Freiheit. Kenne ich gar nicht. Gar nicht fragen, was denkst du jetzt über mich? Was denkst du, wenn ich so bete? Was denkst du, wenn ich jetzt hier von Jesus erzähle? Gar nicht. Freiheit. Den Glauben zu bekennen, einfach weil der Glaube so im Herzen brennt. Herr, jetzt stehen wir vor dir. Und wir wollen dich bitten, schenk du uns auch diesen starken Glauben, den echten Glauben, den wahren Glauben, der trägt. Herr, wir wollen dir unsere Schwachheit bekennen. Schenk du uns einen mutigen Glauben, der hinsteht, und dich bekennt auch, wenn Sturm und Steine kommen. Und Herr, nimm uns diese Menschenfurcht und Ängstlichkeit und schenke uns diese Freiheit, diesen Freimut, diese Gelassenheit. Sollen andere doch denken, was sie wollen. Wir gehören zu dir. Wir gehen unseren Weg mit dir, den schmalen Weg, durch die enge Pforte in dein Reich. Schenke uns starken Glauben, mutigen Glauben und Freimut. Und dann mach uns zu solchen, Herr, die auch in unser Land dein Wort hinaustragen. Herr, segne du uns und setze uns zum Segen. Amen.